In Kreuzfeuer, der Podcast von Liberetica. Liberetica, die ethische Offensive aus liberaler Sicht.
Willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast In Kreuzfeuer. Mein Name ist Beatrice Acklin-Zimmermann. Ich bin Moderatorin, Autorin und Geschäftsführerin des Think Tank Liberetica, der ethischen Offensive aus liberaler Sicht. Liberetica.ch produziert diesen Podcast. In Kreuzfeuer geht es um Fragen, die freiheitsliebenden Köpfen unter den Nägeln brennen. Es geht um ethische Herausforderungen in Wirtschaft und Politik und um die Auslotung liberaler Lösungsansätze. Darüber diskutiert Liberetica mit Gästen aus Wirtschaft und Politik, Kirche und Kultur. Heute im Kreuzfeuer steht der Wertkonflikt zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Nach genau 2 Jahren Pandemie, die sich hoffentlich jetzt ihrem Ende nähert, wagen wir eine kurze Bilanz. Wir sprechen über die Rolle des Staates während der Krise und über den Ausstieg aus der Krise. Wir fragen, ob Gesundheit immer vorgeht, und wir blicken in die Zukunft und fragen, was wir aus der derzeitigen Pandemie für zukünftige Krisenzeiten lernen können. Mein heutiger Gast, der Gesundheitsdirektor des Kantons Bern und Regierungsrat Pierre Schneck, ganz herzlich willkommen.
Merci.
Ja, Pierre Schneck, Sie sind zweifellos eine der prägenden Köpfe der Corona-Politik, der Schweizer Corona-Politik. Die Medien nehmen Sie aber auch wahr, gewissermaßen als einer, der sich vom Saulus zum Paulus gewandelt hat. Will heißen, also der Corona-Hardliner hieß es, der Maßnahmen-Turbo, der sich gewandelt hätte zum Öffnungsturbo. Erkennen Sie sich in dieser Beschreibung wieder?
Die Corona-Krise hat verschiedene Phasen gehabt und mit jeder Phase war es nötig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich erinnere mich an die erste Phase, da haben wir über diesen Virus nichts gewusst. Keine Idee, wie wir uns gut gegen diesen Virus schützen können, wie wir diese behandeln können und so weiter. Und da war es absolut nötig, harte Maßnahmen zu nehmen zum Schutz von unserer Bevölkerung. Seit Ende letztes Jahr, ich würde sagen besonders anfangs dieses Jahr, sind wir in eine komplette andere Phase. Unsere Spitäler sind nicht wegen kranken Leute unter Druck, sie sind mehr unter Druck, weil gewisse Leute in Quarantäne waren, Leute, die absolut gesund waren, aber durch das System von ihrem Arbeitsplatz zurückgenommen worden. Man merkt, dass der Verlauf völlig anders ist als vorher mit Delta oder mit anderen Varianten. Und wir haben heute die Möglichkeit, persönlich sich zu schützen durch die Impfung, die gut läuft, die gut schützt von schweren Verläufen. Und wir haben auch mehr Möglichkeit, die Leute zu behandeln. Und deshalb müssen wir unsere Maßnahmen anpassen. Und es war absolut nötig, dass wir wieder viel mehr Freiheit an die Bevölkerung zurückgeben.
Nun sind Sie ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass Sie dem Mainstream hinterherrennen. Trotzdem gibt es Spekulationen, wie weit diese Öffnungsoffensive von Ihnen, Sie waren ja einer der Ersten, der die gesagt hat, die Pandemie muss jetzt zu einem Ende kommen, beziehungsweise die Öffnungsmaßnahmen eingeleitet hat. Wie weit diese Öffnungsoffensive auch von einem Wahlkalkül geleitet ist, was sagen Sie auf solche Spekulationen?
Ich sage es zwei Punkte. Erstens haben die Leute gar nicht berücksichtigt, was sich entschieden haben in die letzte Phase von dieser Pandemie. Und zweitens, ich habe nie eine Entscheidung getroffen wegen einen politischen Aspekte. Und wenn ich das machen würde, hätte ich ganz andere Entscheidungen während die ganze Pandemie getroffen. Komme ich zum Beispiel Maskenpflicht. Wir haben der Maskenpflicht erweitert in dieser Phase, weil wir haben gemerkt, dass der Maskenpflicht erlaubt uns, die Ansteckungen zu reduzieren. Das heißt, man wollte nicht die Ansteckungen unbedingt auf Null bringen, aber wenn wir die Möglichkeit haben, ein bisschen eine Reduktion zu erreichen mit einer so milden Maßnahme wie Maskenpflicht in gewissen Orten, und das war in Schulen, muss man eine solche Maßnahme nehmen. Und für die Wiedereröffnung, die Leute, die nicht gemerkt haben, dass man wieder eröffnen kann, sind Leute, die sich gar nicht erkundigt haben und die Zahlen gar nicht angeschaut haben. Ich meine, wenn Sie sehen, dass während Wochen die Anzahl Hospitalisierte sich nicht bewegt, in einer oder in der anderen Richtung stark, wenn Sie merken zum Beispiel, dass fast keine Kinder in die Spital landet, ist das ein klares Zeichen, dass wir jetzt vorwärts machen können. Vielleicht sind wir die Einzigen, die das gemacht haben, das glaube ich nicht. Aber wenn man solches analysiert, dann folgen die Akten.
Ich habe es vorhin gesagt, wir stehen fast genau 2 Jahre nach dem Beginn der Pandemie. Es ist ein guter Moment, um eine kurze und vielleicht auch vorläufige Bilanz zu wagen und dabei auch die Frage anzugehen, wie der Ausstieg gelingen kann. Birana Schleck, der Ausstieg aus der Pandemie, den Sie ja schon im Januar gefordert haben, mir kommt es vor, dass der Ausstieg eigentlich schwieriger ist als der Beginn, wo die harten Maßnahmen von jedermann begrüßt worden sind. Ich musste spontan an ein Zitat denken von Philosophen, von Politiker Alex de Tocqueville, der gesagt hat, dass die kritische Phase immer dann kommt, wenn der Druck irgendwie gelockert wird. Frage, wie kann der Ausstieg, wir sind mittendrin, wie kann der Ausstieg gelingen, dass sich alle, auch die Risikogruppen, mitgenommen fühlen? Es gab ja bereits harte Kritik von Risikogruppen.
Der Ausstieg kann gelingen, wenn wir erstens gut kommunizieren, und da gibt es immer Potenzial, sich zu verbessern. Da werden wir nie am Ende sein. Und zweitens, wenn wir diesen Ausstieg koordiniert machen und uns gut vorbereiten für einen Wiederaufbau, wenn das nötig sein wird. Und ich schließe gar nicht aus, dass wir im Herbst wieder gewisse Maßnahmen treffen werden und vielleicht wieder gewisse Dienstleistungen zur Verfügung stellen werden. Ich denke zum Beispiel an Impfzentren oder Testzentren oder mehr Ipsbetten. Und deshalb ist der Ausstieg auch wahnsinnig kompliziert, weil auf einer Seite könnte man sehr rasch alle diese Dienstleistungen einfach schließen, die Leute die Kündigung schicken oder der Vertrag einfach am Ende laufen lassen, weil viele sind mit begrenzten Verträgen unterwegs. Aber wie können wir nachher das wieder hochfahren? Und das müssen wir wirklich gut zusammenbringen und auch sehr gut an die Bevölkerung bringen. Und klar, wir gehen von einer, sagen wir, Public Health Problematik in einen, sagen wir, persönliche medizinische Behandlung in dieser neuen Phase. Und in der neuen Phase wird die Eigenverantwortung viel höher sein als vorher. Und während 2 Jahren haben wir das ein bisschen verloren, muss ich sagen.
Da komme ich gerne noch darauf zu sprechen. Vielleicht eine Frage, wenn Sie sagen, man muss sich eventuell darauf gefasst machen, dass wir im Herbst neue Maßnahmen, dass die Regierung neue Maßnahmen ergreifen muss, dann stelle ich Ihnen die Frage, Sie haben ja gesagt, wir müssen so weit kommen, Corona wie eine andere Krankheit zu betrachten. Ist es ethisch, moralisch vertretbar, Corona bereits jetzt wie eine andere Krankheit, wie eine Grippe zu betrachten, gerade angesichts dessen, dass eben die Risikopatienten ja doch in einer nochmal viel härteren Situation sind?
Ich meine, mit allen Krankheiten gibt es immer eine Gruppe, die in einer viel höheren Risikogruppe liegt als der Rest der Bevölkerung. Und wir müssen an diese Leute die Möglichkeit geben, sich so gut wie möglich zu schützen. Und wir müssen an diese Leute auch die Begleitung richtig geben können. Man impft vielleicht eine Risikogruppe nicht gleich wie jemand, die nicht in einer solchen Risikogruppe gehört. Man schützt diese Leute anders. Ich meine, in einem Pflegeheim kann man ganz andere Schutzmaßnahmen nehmen als in einem normalen Unternehmen, wo die Leute gesund sind und ohne Risiken Personen. Und ich meine, wir leben auf dieser Welt mit vielen anderen Krankheiten, die auch schwere Verläufe generieren kann. Denken Sie an Malaria, vielleicht ist es hier in unserem Kontinent nicht etwas, die wir jeden Tag vor die Augen haben. Aber es gibt sehr große Kontinente, die damit leben müssen und die lernen müssen, wie kann ich mich am besten schützen, was kann ich tun, je nach meiner eigenen Situation machen, dass ich nicht krank werde. Und wir sind jetzt in dieser Phase mit Corona. Was wir noch nicht beherrschen, ist, was wird für eine nächste Variante geben? Und ganz klar, wer der nächste Variante like Omikron sein wird, sehe ich absolut keinen Grund, dass wir starke Maßnahmen nehmen müssen, wenn ein Virus, wenn eine Variante kommt, die viel ansteckender und viel mehr schwere Verläufe generiert, dann wird es unseren Job, einen staatlichen Job, die Bevölkerung wieder zu schützen.
Sie haben vorhin das Stichwort Eigenverantwortung genannt. Sie haben nach einem, ich finde, sehr prägnanten Satz kürzlich gesagt, nämlich, ich zitiere, dass ich es auch wirklich so wiedergebe, es kann nicht sein, dass der Staat alles diktiert und hinter jede Person einen Polizisten stellt, der ihr sagt, was sie zu tun hat. Die Frage muss erlaubt sein, haben nicht viele Regierungsmitglieder in den vergangenen 2 Jahren genau diese Mentalität zumindest ein wenig begünstigt, also indem sie teilweise zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern fast sprachen wie zu kleinen Kindern, die an der Hand genommen werden müssen. Ich will nur erinnern an die Medienmitteilungen, die wöchentlichen, wo es hieß, wir lassen euch nicht allein, wir kümmern uns um euch. Also meine Vorstellung von mündigen Bürgern sieht in dem Sinn etwas anders aus, als jetzt wie gewisse Regierungsmitglieder uns angesprochen haben.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und wir haben sicherlich gewisse Fehler gemacht während dieser Pandemie. Und vielleicht haben wir uns zu stark, würde ich sagen, mütterlich gewesen, kann ich das sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite, noch einmal, es gab Phasen. Phasen, wo wir gar nichts wissen, Phasen, wo wir ein bisschen mehr wissen, aber den Schutz noch nicht hatten, Phasen, wo wir uns schützen könnten und Phasen, wo der Virus nicht mehr so schwere Verläufe generiert. Und an jeden Phasen muss man uns anpassen und es ist jetzt absolut Zeit, dass wir wieder auf die Eigenverantwortung rechnen können. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt zum Beispiel mit der Maskenpflicht. Es gilt Maskenpflicht in ÖV. Da trägt ungefähr alle Leute seine Maske. Aber es gibt keinen Maskenverbot in Großanlässe eine Maske zu tragen. Und ich war jetzt an ein paar Anlässe, wo ich Leute getroffen habe, die vielleicht eher in die Risikogruppe gehören, leider ohne Maske. Und das ist etwas, die mich ein bisschen Angst macht. Wir haben es ziemlich wohl gehabt. Der Staat hat uns gesagt, was zu tun. Der Staat hat uns das Geld transferiert, dass wir leben können. Und heute müssen wir unseren eigenen Verantwortung nehmen und an sich persönlich denken, ja, was brauche ich in dieser Phase? Wie will ich das machen? Und auch für uns Regierungsräte, wenn ich nehme die erste Phase, das war hart, aber das war ziemlich komfortabel. Alles hat bunt entschieden. Wir haben nur umgesetzt, was entschieden worden ist. Und man hat es gemerkt, wenn wir mehr in die Verantwortung kommen, dann ist es eine andere Problematik und da hat man vielleicht Angst, wieder gewählt zu werden oder was wird es für Kritik geben. Und meiner Meinung nach sind wir hier alle angesprochen, unsere Verantwortung wieder zu nehmen, jede auf seiner Stufe.
Wie haben Sie das, vielleicht in Klammer die Frage, wie haben Sie das eigentlich erlebt, Sie als Vertreter des Berner Jura, Sie sind selber Romo, kennen aber die Deutschschweizer Mentalität, die französischsprachige Mentalität. Wie haben Sie während der Pandemie diese beiden Mentalitäten, also sprich gegenüber dem Staat, gab es da Unterschiede? Also hat man, so wie Sie das wahrgenommen haben, das leichter akzeptiert, dass jetzt ganz klar eben der Staat vorgibt, teilweise bis ins Detail, wie man sich zu verhalten hat. Wie war das für Sie, die Sie beide Mentalitäten sehr gut kennen?
Das war sicherlich eine der spannenden Teile von dieser Pandemie. Für mich ist es absolut klar, dass es Differenzen gibt. Man sieht es an vielen Orten, in gewissen Abstimmungen und so weiter. Aber während dieser Phase könnte ich sehr viel austauschen mit meinen Kollegen aus Welschland. Und man sieht, dass der staatliche Einfluss viel mehr Wert hat. Kommt sicherlich auch der Einfluss von Frankreich, eine Zentralistenstaat. Und meine Kollegen in Deutschschweiz, die viel anders getickt haben, nicht unbedingt völlig andere Maßnahmen genommen haben, aber der Weg zur Maßnahmen anders gemacht haben. Und das sieht man sicherlich auch ein bisschen der Einfluss von Deutschland, die anders organisiert ist als der Schweiz. Und Bayern sind wir wirklich in der Mitte. Wir sind nicht wie Welschland und wir sind sicherlich nicht wie Deutschland, Deutschschweiz. Wir sind irgendwie eine Mischung von beiden Systemen. Und das war wirklich spannend, diese zwei Methodik, diese zwei, ja, wie sind wir gegen diesen Virus gegangen? Am Ende muss man sagen, die Schweiz hat ein ziemlich gutes Resultat erreicht, ohne alles zu schließen während lange Periode und ohne zu viele Schaden zu generieren. Und das ist sicherlich dank dieser nötigen Abwägung zwischen diesen verschiedenen Differenzen in unseren Kulturen.
Spannend jetzt Ihre Beobachtung bezüglich den Sprachgruppen. Ich möchte aber nochmal auf diese Eigenverantwortung zu sprechen kommen. Also das Wort Eigenverantwortung wurde ja gerade während der Pandemie teilweise auch sehr inflationär gebraucht. Es war die ganze Zeit die Rede von Eigenverantwortung. Lassen Sie uns nochmals darüber nachdenken, aus liberaler Sicht sollte es eigentlich ja jedem freigestellt sein, was er isst und trinkt, ob er Süßwassergetränk zu sich nimmt oder Fastfood. Aus liberaler Sicht sollte es eigentlich auch jedem freigestellt sein, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aber in den 2 vergangenen Jahren konnte man zeitweise den Eindruck bekommen, ich muss mich nicht impfen lassen, aber die Konsequenzen oder die Kosten dafür trägt die Gesellschaft, die Allgemeinheit. Sollten im Zusammenhang mit Ansteckungskrankheiten, und darum geht es hier, sollten im Zusammenhang mit Ansteckungskrankheiten nicht andere Regeln gelten, also als bei Krankheiten, bei angeborenen, geerbten, anerworbenen, müsste da, und da spreche ich Sie natürlich als Gesundheitsdirektor an, ganz speziell, müssten da nicht andere Regeln gelten, müsste man sich nicht überlegen, ökonomische Anreize, beispielsweise Prämienvergünstigungen für geimpfte Leute.
Hier treten wir in einen sehr gefährlichen Boden. Für verschiedene Gründe. Von meiner Ansichtspunkt müssen wir so viel wie möglich ohne Pflicht unterwegs sein können. Aber wenn wir keine Impfpflicht definieren oder keinen Verbot von Fastfood oder kein Verbot von Trinken mit zu viel Zucker oder weiß nicht, muss man erwarten können auf der anderen Seite auf die Verantwortung von den Leuten. Und die Leute, die einen Weg gehen wollen, wo man schon im Voraus weiß, es ist ein riskierter Weg, da muss diese Person bereit sein, auch gewisse Konsequenzen zu tragen. Jetzt ist es höhere Prämien. Das will ich nicht unbedingt sofort beantworten, weil was machen wir mit den Leuten, die zu wenig Sport machen? Was machen wir mit den Leuten, die zu viel Sport machen? Und wir kommen sehr schnell in gewisse Fragen, wo wir, glaube ich, zurückhaltend sein. Aber wir müssen Klartext reden mit den Leuten. Es gibt gewisse Sachen, wenn man diese tut, nimmt man ein Risiko, die Gesellschaft nicht immer tragen kann. Wenn wir mit einer Impfpflicht unterwegs sein müssen, muss man zuerst und besonders auf Ebene Politik uns die Fragen stellen, haben wir gescheitert irgendwo mit der Kommunikation, mit Übertragung von wichtigen Informationen? Weil wenn wir nehmen andere Krankheiten, es gibt nur noch sehr wenige Leute, die sich nicht impfen. Nehmen Sie Masern und solche Sachen. Das sind ein paar Ausnahmen. Und wir müssen uns sicherlich nicht auf die Ausnahmen konzentrieren. Wir müssen uns konzentrieren, wie kann ich die Botschaft verständlich überbringen, dass ich keine Impfpflicht definieren muss. Und das ist eine Frage, die nicht einfach ist.
Die ist sicher nicht einfach, aber es ist doch ein Unterschied, ob ich mit einem langjährigen Suchtverhalten eventuell mich selber schädige oder ob ich durch eine Verweigerungshaltung Schaden zufüge, eine Negativspirale verursache auf das ganze Gesundheitssystem. Sie haben vorhin gesagt, es ist ein gefährliches Feld. Ich nehme auch an, dass Sie das meinten, dass quasi das Solidaritätsprinzip, worauf ja unser Gesundheitssystem basiert, dass das damit aufgeweicht würde. Aber es ist doch nochmal ein Unterschied, ob ich mir selber einen Schaden zufüge oder ob ich durch eine Verweigerungshaltung einen Schaden für das ganze System, für die ganze Gesellschaft in Kauf nehme.
Ja, ich bin mit Ihnen völlig einverstanden. Das ist zwei verschiedene Sachen. Auf der anderen Seite, das ist unser Auftrag auf Seite Politik, das korrekt zu kommunizieren, dass wir nicht unbedingt mit Zwang arbeiten müssen. Und ich meine, es ist etwas, wo wir wirklich aufpassen müssen. Weil wenn wir anfangen hier und dort und hier, wenn du das machst, dann bekommst du einen Rabatt. Wenn du das nicht machst, bekommst du sogar noch ein bisschen Geld. Wo ist die Verantwortung? Wo ist die Eigenverantwortung? Klar, wir haben kein Recht, an die anderen zu schaden. Da bin ich total einverstanden. Aber das muss man erklären an die Leute. Und ich glaube, es ist erklärbar. Heute haben wir in der Schweiz nicht eine so schlechte Impfquote erreicht. Obwohl wir ein sehr unterschiedliches Land sind, mit vielen urbanen Zentren, großen ländlichen Flächen. Aber wenn ich denke, dass wir jetzt in der Kanton Bern 750.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die doppelt geimpft sind, ist das nicht so schlecht. Und vielleicht haben wir auch in diesem Bereich gewisse Kommunikationsfehler gemacht, die verhindert hat, dass wir vielleicht 800 erreichen könnten.
Sie haben jetzt, ist natürlich klar, ausschließlich die politische Dimension angesprochen. Ich möchte doch noch auch die moralische ganz kurz ansprechen und frage Sie, gibt es eine moralische Pflicht zur Impfung?
Das heißt, es gibt eine moralische Pflicht, die anderen nicht in Gefahr zu bringen. Das ist für mich völlig klar. Aber wenn ich mich nicht impfen lassen will, dann muss ich von mich selber an gewisse Sachen verzichten, dass ich die anderen nicht in Gefahr bringe, zum Beispiel.
Man hat während der ganzen Pandemie, kamen sehr schnell auch schon zu Beginn der Pandemie eben moralisch-ethische Fragen auf, etwa die Frage, ob das massive Herunterfahren der Wirtschaft nicht genau so krank machen könnte wie der Virus selber. Also sprich, der Zielkonflikt zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Man könnte auch sagen, zwischen Gesundheit und Wirtschaft, plakativ Geld oder Leben. Die ganzen Diskussionen gingen relativ früh los. Da fragt man sich ja, dieser Zielkonflikt zwischen Wirtschaft und Gesundheit, ist der nicht unvermeidlich? Wie sehen Sie das? Es ist das ständig ein Abwägen, eine Güterabwägung, ein Austarieren.
Was absolut klar ist, eine geht nicht ohne der andere. Das heißt, Gesundheit ohne Geld ist nicht machbar. Und Geld ohne Gesundheit können Sie nicht erreichen. Und ganz klar, was ist das Wichtigste für eine Person? Das ist Gesundheit. Und ich meine, ich kenne niemanden, der sagen würde, ja, lieber ein bisschen Geld während ein paar Tage und nachher sterbe ich. Man will gesund bleiben. Und das ist auch ein Auftrag vom Staat, die Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, dass wir so leben können. Aber wir dürfen mit unseren Maßnahmen nicht noch mehr schaden an die Gesundheit als ohne Maßnahmen. Und da gibt es eine gewisse Abwägung. Die erste Phase war es für mich völlig korrekt, dass wir alles nach unten gefahren sind. Wir haben keine Ahnung gehabt. Nachher der zweite Teil-Lockdown, weil das war nur noch ein Teil-Lockdown, das müssen wir vielleicht auch noch einmal erwähnen. Vieles ist offen geblieben, war auch sicherlich korrekt. Man kann noch über Kleinigkeiten diskutieren. Was mich mehr ein bisschen irritiert hat, ist, dass wir je mehr nach Ende der Akutphase Maßnahmen genommen haben, und ich denke ganz besonders an das Beispiel, zum Beispiel 2G plus. Wir haben gerade an Leute geschadet, die nicht in Gefahr sind. Wo haben wir 2G plus gehabt? Wo die Jungen sich treffen. Die Jungen waren keine Risikogruppe. Dass man ein 2G Plus für einen Anlass mit Prosenektute benutzt, ja, würde ich sagen, kann ich gut verstehen. Aber wo Kinder und Junge sich treffen, muss man wirklich diese noch mehr schützen. Und da haben wir vielleicht einen Abwägungsfehler gemacht. Wenn wir entschieden haben, haben wir nicht entschieden, um an die Leute zu schaden. Aber wir müssen das rückblicken, dass wir vielleicht die gleichen Fehler nicht wiederholen.
Trotzdem ist interessant, und zwar gerade vom Ausland her, der Blick auf die Schweiz, dass ja immer noch dieses Bild herumgereicht wird, dass die Schweiz zugunsten der Wirtschaft relativ eine hohe Zahl an Toten in Kauf genommen hätte. Was entgegnen Sie darauf?
Das, erstens würde ich sehr, sehr vorsichtig sein mit der Anzahl Toten. Wir werden sicherlich noch viele Analysen brauchen, um wirklich zu beweisen, dass wir mehr Toten hatten als andere Länder. Wir haben ein Gesundheitssystem, die sehr gut funktioniert, die sicherlich sehr gute Zahlen rückgemeldet hat. Sind immer die Leute gestorben wegen Covid oder per Zufall mit Covid? Das lässt sich sicherlich lange diskutieren. Ich habe den Eindruck, dass wir in der Schweiz Schaden an die Bevölkerung sehr viel geringer war als in anderen Ländern. Wir haben nie eine Sperrstunde gehabt. Auch mit der Lockdown haben sie immer die Möglichkeit, nach außen zu gehen. Wir haben nie einmal an jemanden gesagt, du darfst nur mit deinem Hund spazieren gehen und nur 2 Kilometer pro Tag. Das haben wir nie gemacht. Die meisten Läden, mindestens die absolut nötig sind, sind geöffnet geblieben. Viele Leute haben weiter arbeiten können. Und ja, das haben wir sicherlich sehr gut gemacht. Vielleicht haben wir zu spät reagiert mit gewissen Risikogruppen, die man besser schützen könnte. Und da gibt es sicherlich gewisse Vorwürfe, die wir uns machen können. Tessin hätte seinerzeit schon in den ganz ersten Wochen sich klar geäußert, schützen Sie die Vulnerable. Vielleicht hätte man hier gewisse andere Entscheidungen treffen können.
Es gab ja eine heftige Diskussion, also man sagte, die Stimmen, jeder Tote ist ein Toter zu viel, und dann wurde eine heftige Diskussion losgetreten, interessant, vom früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der gesagt hat, eben der Schutz von Leben, also diese Absolutheit von Schutz des Lebens, würde er kritisch hinterfragen. Wenn überhaupt, würde es um die Würde des Lebens oder des Menschen gehen. Also mit anderen Worten, da frage ich Sie, ich kann Ihnen die Frage nicht ersparen, ich will sie Ihnen auch gar nicht ersparen, geht Gesundheit immer vor? Das ist schon fast eine philosophische Frage.
Ja, das ist sicherlich eine philosophische Frage. Und ich weiß nicht, ob die Politik diese Frage beantworten muss. Aber kann. Wenn ich zurückblicke auf die Krise, man hat zum Beispiel die Pflegeheime geschlossen. Und durch diese Maßnahmen haben wir gewusst, ja, es reduziert Risiken in die Pflegeheime, obwohl das Personal immer drin und draußen war. Aber wir haben viele Leute in einer Situation gebracht, dass sie alleine gestorben sind, weit weg von ihren Familien. Und was hätte diese Leute am besten gehabt? Und ich glaube, die meisten, wenn sie den Wahl zur Verfügung hätten, hätten sicherlich entschieden, vielleicht eine Woche früher zu sterben, aber mit ihren Familien. Ich kann an diese Frage nicht antworten. Ich war nicht in dieser Situation. aber ich kann mich das vorstellen. Und hier müssen wir wirklich das mitnehmen für zukünftige Krise. Was wünschen sich diese Leute? Klar, diese Corona-Krise hat sehr junge Leute getötet, aber die meisten waren ältere Leute. Aber vielen hätten sicherlich noch länger gelebt. Deshalb ist der Schutz wichtig. Auf der anderen Seite, ich habe die Zahlen von meiner Kanton analysiert, und wenn ich sehe, dass Leute, die über 100-jährig als Corona-Toten in die Statistik kommen, muss ich mich schon die Frage stellen, an was sind sie am erstens gestorben, an Alter oder an Corona? Und ich glaube, diese Leute würden viel lieber mit ihren Nächsten, mit ihren Familien sterben, als alleine in ein Zimmer, vielleicht noch mit Skype auf einem Bildschirm.
Aber da tut sich doch eine andere Frage auf. Natürlich muss der Staat, um das bestmöglichste Gesundheitssystem, die Gesundheitsversorgung, bemüht sein. Trotzdem konnte nicht verhindert werden, dass auch an Corona gestorben wird. Frage: Hat uns die ganze Pandemie oder die ganzen 2 Jahre nicht nochmal ziemlich schmerzlich auch vor Augen geführt, dass diese, wie soll ich denn sagen, Vollkaskogarantie, die viele vom Staat erwarten, dass die so nicht zu haben ist, dass eben dieser allmächtige Staat, wo man meint oder wo viele meinen, was ja teilweise auch von der Politik begünstigt wird, dass der Staat jedes Unheil abwenden könnte, dass das völlig nicht zu haben ist?
Ja, wenn das eine Lehre von dieser Krise ist, wäre es vielleicht nicht schlecht. Und ich glaube, auch während dieser Krise haben wir wieder gelernt, dass wir sterblich sind und dass wir nicht hier sind für die Ewigkeit. Und das ist sicherlich eine Lehre, die für uns alle sehr wichtig ist. Wir haben immer gedacht, jetzt kann die Medizin alles lösen, es gibt kein Problem oder fast kein Problem mehr. Und wenn wir 90 sind, haben wir noch denken wir, dass wir noch 20 Jahre noch weiterleben können ohne Probleme. Und diese Krise hat uns das wieder vor die Augen gebracht. Vorher hat man auch den Tod ein bisschen hinter den Vorhang gebracht. Man wollte das nicht unbedingt vor die Augen haben. Und das ist sicherlich etwas, die wir mitnehmen müssen von dieser Krise.
Das war ja jetzt schon fast eine theologische Aussage. Ich habe noch in dem Sinn 3 ganz profane politische Fragen im Zusammenhang, was aus dieser Krise allenfalls zu lernen wäre. Sie haben während der Pandemie mal gesagt, man müsste sich, und ich stelle Ihnen jetzt die Frage, nicht im Nachhinein, aber am Ausgang der Pandemie, man müsste sich überlegen, ob zum Beispiel die Verantwortung über das Impfprogramm weiterhin beim Staat bleibt oder ob es nicht vielleicht an die Wirtschaft delegiert werden soll. Man hat gesehen, obwohl unser wunderbares föderalistisches System hat manchmal auch eine gewisse Behäbigkeit. Da würde ich Sie gern fragen, jetzt am Ausgang der Pandemie, was würden Sie, wenn Sie sich auf diese Aussage hinauslassen, wie würden Sie jetzt antworten, immer mit Blick auf eine zukünftige Pandemie, was Gott verhüten möge?
Das heißt, ich würde sicherlich noch mehr gewisse Akteuren, wirtschaftliche Akteuren, in die Bekämpfung integrieren. Sie haben es gemacht, aber man könnte das sicherlich noch mehr machen. Und das würde uns sogar mehr Flexibilität geben, dass wir schneller, stärker agieren können. Wir haben es gemacht. Ich denke, viele Impf- oder besonders Testzentrum haben wir diese nicht vom Kanton aus geführt. Wir haben Partner gesucht, die das Ganze umgesetzt haben und mit sehr guten Resultaten und eine sehr hohe Zufriedenheit von unserer Bevölkerung. Was wichtig ist, ist nicht der Kampf, muss der Staat oder der Privat. Es muss eine gute Dienstleistung sein und die Bevölkerung müssen keine Differenz merken. Es muss gut gehen.
Es gab ja auch die Kritik, jetzt gerade in letzter Zeit, dass die Branchen ungleich behandelt worden seien und das würde ich jetzt gerne noch von Ihnen zum Abschluss wissen, dass letztlich die Hauptleidtragenden dieser Pandemie seien Leute mit einem kleinen Portemonnaie, mit einem tiefen Einkommen. Das sagt übrigens nicht ein Linksextremer, sondern das sagt der Direktor des Gewerbeverbandes. Sehen Sie das auch so? Beziehungsweise, wenn es denn so ist, was wäre zu tun, dass so etwas nicht mehr passieren kann?
Es gibt sicherlich Schichten von unserer Bevölkerung, die härter getroffen worden ist. Ich meine, wenn Sie eine Firma schließen müssen und wenn Sie von die Arbeitslosenkassen leben müssen, je tiefer Ihr Einkommen ist, je weniger Geld Sie bekommen. Und eine Kürzung von 20% auf einen Lohn von 4.000 hat schwerere Folge von einer Kürzung von 20% auf einen Lohn vielleicht von 8.000. Und da sind vielleicht Fragen, die wir uns stellen müssen. Sind unsere Versicherungen, Sozialversicherungen die richtigen? Muss man etwas korrigieren? Muss man etwas anpassen? Vielleicht nicht für, sagen wir, den Normalbetrieb, aber in ganz schwierigen Krisensituation, aber wir müssen auch aufpassen, nicht in einen Kollektivismus zu kommen. Ich meine, es bleibt in die Verantwortung von den Leuten, sich zu bilden, weiterzubilden, sich zu engagieren, hier oder dort. Klar, wir müssen die Leute schützen, die es nicht machen können, aber die es machen können, ist es nicht der Auftrag vom Staat.
Erlauben Sie mir eine persönliche Frage zum Abschluss. Was hat Ihnen in den vergangenen 2 Jahren während der Pandemie am meisten gefehlt?
Am meisten gefehlt? Zeit. Zeit hat mich am meisten gefehlt. Das war sicherlich 2 harte Jahre. Für das erste Mal in meinem Leben habe ich gespürt, dass ich an meine physischen Grenze komme. Und ab und zu ein paar zusätzliche Stunden zur Verfügung zu haben, um mit der Familie zu sein oder um ein bisschen spazieren gehen zu können oder irgendetwas Lustigeres zu machen als Pläne und Pandemiebekämpfung, hätte ich sicherlich sehr geschätzt.
Ganz herzlichen Dank, Pierre Anaschneck, für das Gespräch.
Vielen Dank.